Deutschlandfunk Kultur Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Ludwig hat ein Nashorn bei sich im Zimmer, aber sein Vater kann es nicht sehen. Und so geraten die beiden in eine Debatte, die schon zwei berühmte Philosophen vor rund 100 Jahren geführt haben. Warum das unsichtbare Nashorn ein gutes Thema ist, um bei Kindern Lust aufs Philosophieren zu wecken, darüber spreche ich gleich mit Noemi Schneider, die Ludwig und das Nashorn geschrieben hat. Dass ein Monster unter ihrem Bett steckt, davon sind ja viele Kinder felsenfest überzeugt. Aber bei Ludwig, da ist das kein Monster, das er in seinem Zimmer sieht, sondern ein Nashorn. Aber sein Vater, der glaubt ihm nicht, und so entspinnt sich eine philosophische Gute-Nacht-Geschichte in Noemi Schneiders Bilderbuch Ludwig und das Nashorn. Noemi Schneider ist Autorin und Regisseurin und ich bin jetzt mit ihr in München verbunden. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Der kleine Ludwig in ihrer Geschichte, das könnte der Philosoph Ludwig Wittgenstein sein. Er hat, da war er allerdings schon erwachsen, mit seinem Professor Bertrand Russell ein philosophisches Problem diskutiert, das sie aufgegriffen haben. Worum ging es denn den beiden da genau?
Ja, das war 1911 an der Universität Cambridge. Und da haben sich Russell und Wittgenstein nicht einigen können, ob sich ein Nashorn im Raum befindet oder nicht. Also Wittgenstein ließ sich nicht davon überzeugen. Russell hat überall nachgeguckt, unterm Schreibtisch, unter den Bänken. Und Wittgenstein sagte, es lässt sich nicht beweisen, dass kein Nashorn im Raum ist. Also die Nicht-Existenz von etwas zu beweisen, ist natürlich viel, viel schwieriger, als zu beweisen, dass etwas da ist. Und Russell musste sich geschlagen geben und hat dann später diese Anekdote in Briefen erwähnt. Ja, und dieser Satz, es lässt sich schlechterdings nicht beweisen, dass kein Nashorn im Raum ist, das ist dann so sprichwörtlich geworden.
Was für Bereiche so in unserem Alltag berührt denn diese Frage? Das ist ja wirklich eigentlich eine unglaublich aufregende Frage.
Es ist sehr interessant. Ich hatte jetzt ein paar Lesungen mit Kindern und da tauchte diese Frage natürlich auch auf. Was gibt es denn, was da ist, was wir nicht sehen können? Und da gibt es natürlich eine ganze Menge. Also Gefühle vielleicht auch Glaube. Und natürlich, was Kinder betrifft, also für Kinder stellt sich diese Frage, ob das Nashorn im Raum ist oder so, ja gar nicht, weil natürlich ist das Nashorn im Raum. Sie sehen es ja.
Aber der Vater sieht es halt nicht in ihrem Buch, ne? Das ist auch ganz interessant. Schaut er eigentlich immer nur in die falschen Ecken oder ist er zu erwachsen, um es noch sehen zu können?
Vielleicht hat das auch was mit dem Wollen zu tun. Er will es natürlich auch nicht sehen, weil er der festen Überzeugung ist, dass das nicht sein kann. Und daran hält er fest, denke ich, in dieser Geschichte.
Welche Funktion hat denn dieses Nashorn eigentlich für Ludwig?
Also das Nashorn hat für Ludwig, man könnte sagen, das Buch beginnt, da sitzen Ludwig und das Nashorn auf dem Bett. Also das ist ein Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin für Ludwig. Und wenn man es jetzt ein bisschen größer fasst, dann würde ich sagen, das Nashorn ist für Ludwig das Abenteuerdenken. Also das Nashorn symbolisiert eigentlich das Denken, nämlich das ja auch grenzenlos sein kann. Denn man kann mit einem Nashorn im Zimmer beginnen und man landet plötzlich beim Mond, was diese Geschichte versucht darzustellen.
Also das ist tatsächlich auch für Sie der kleine Ludwig Wittgenstein, der dann zum Philosophen wird, dieser Ludwig im Bilderbuch.
Ja, also ja, aber ich glaube, es ist vielleicht jedes Kind.
Es hat es in sich.
Genau.
Spielt denn da auch mit rein? Ich musste dran denken, dass meine Kinder oft auch eben so Freunde hatten, mit denen sie irgendwelche Selbstgespräche führten bei Wanderungen oder so, die man eben auch nicht sieht. Oder mein Freund Harvey ist ja auch so ein berühmtes Beispiel, dass Kinder eben oft von Dingen ausgehen, die wir tatsächlich eben nicht sehen, die aber eben existent sind.
Ganz bestimmt, ganz bestimmt. Also das, ich glaube auch, dass die Fantasie und die Fähigkeit zur Imagination, die wir im Laufe unseres Lebens vielleicht ein bisschen einbüßen, dass die natürlich bei Kindern noch ganz stark ist. Und Ich meine, auch bei uns ist es ja so, wenn ich jetzt zu Ihnen sage, ich sitze hier im Studio mit einem Nashorn und ich sehe dieses Nashorn, weil ich mir dieses Nashorn vorstelle, dann ist es natürlich recht schwer zu beweisen, dass da jetzt kein Nashorn ist für Sie.
Absolut. Ja, sind Sie denn ein Fan von Wittgenstein? Wollten Sie den auch so ein bisschen nach vorne bringen oder entstauben?
Ja, also ich muss auch sagen, also am Anfang war das Nashorn. Erst dann hat mich Wittgenstein gefunden und das Nashorn hat mich vor ungefähr 8 Jahren in London gefunden, in einer Ausstellung, Memories of a Nation hieß die, im British Museum. Da ging es um Deutschland, da hat Neil MacGregor anhand von 200 Objekten, Ausstellungsstücken, die Geschichte vom Heiligen Römischen Reich, deutscher Nation bis in die Gegenwart erzählt. Und eines dieser Objekte war ein Nashorn, und zwar aus Meißner Porzellan aus dem 18. Jahrhundert, eine Nachbildung des berühmten Holzschnitts von Albrecht Dürer, Rhinoceros. Und dieses Rhinoceros, das hat Dürer damals 1515 nur aufgrund von Erzählungen zweier Reisender und einer Skizze angefertigt. Und dieses Nashorn war noch nicht perfekt, das hatte noch so ein Horn auf dem Rücken. Und dieses Meißner Porzellan-Nashorn hatte das auch noch, denn das erste Nashorn ist ja erst im 18. Jahrhundert dann nach Europa gekommen. Und ich habe da gar nicht so lang über dieses Nashorn nachgedacht, als ich durch diese Ausstellung gegangen bin. Aber im Souvenirshop wimmelte es nur so von Nashörnern. Und ich fand diese Idee so toll, denke ich an Deutschland, dann denke ich auch an ein Nashorn. Also dieses Nashorn als auch ein Bild für eine zivilisatorische Errungenschaft, nämlich Kunst, Kultur, die genauso gleichwertig ist wie ein Auto beispielsweise. Und ab diesem Moment sind mir permanent Nashörner begegnet. In der Literaturgeschichte, in Filmen, in Büchern, aber auch in Galerien. Also auch jetzt ist es so, wenn ich durch die Gegend gehe, dann sehe ich ständig Nashörner. Und als ich mich dann mit Ludwig Wittgenstein beschäftigt habe, habe ich natürlich überhaupt nicht über Nashörner nachgedacht und war zunächst sehr fasziniert von seiner Lebensgeschichte, die ja auch mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts untrennbar verknüpft ist, und seiner Sprachphilosophie, die natürlich viele auch als sehr sperrig empfinden, geht mir auch so, die manchmal ganz klar ist und ganz einleuchtend, weil sie eben aus so Sätzen besteht, wo Wittgenstein es dem Leser, der Leserin natürlich nicht einfach macht, weil er stellt einfach seine Erkenntnisse so hin und erklärt nicht wirklich, wie er da hinkommt und so.
Wie reagieren denn die Kinder drauf? Denn eigentlich sind Kinder ja auch offen fürs Philosophieren und haben oft richtig philosophische Ideen, ohne dass man sie danach fragen müsste.
Also sie finden es zunächst sehr faszinierend und natürlich unglaublich lustig, dass der Vater das Nashorn immer nicht sieht. Also das ist natürlich so ein großer Teil und fangen dann natürlich auch an, sich Gedanken zu machen, was es noch für Dinge gibt, die da sind und die man nicht sehen kann. Also ich glaube, es inspiriert sie, diese Geschichte da weiterzudenken, denn Kinder gehen ja auch ganz anders, also durch die Welt, und sagen manchmal philosophische Sätze, die erst später ist dann klar, dass das ein philosophischer Satz gewesen sein könnte.
Sie haben das Buch ja zusammen mit dem Duo Golden Kosmos gemacht und die haben da ganz schöne farbige Bilder gefunden für die Geschichte. Haben Sie sich das zusammen ausgedacht oder wie haben Sie gearbeitet miteinander?
Tatsächlich gab es erst diesen Text. Und Golden Kosmos haben dann, ich kannte die auch nicht, dass der Verlag hat uns zusammengebracht und der Verlag wollte unbedingt mit den beiden Doris Freigofas und Daniel Dolz zusammenarbeiten. Und die haben sich sofort in diese Geschichte verliebt und haben dann also ein schwarz-weißes Storyboard entwickelt. Denn die Geschichte besteht ja eigentlich auch nur aus Dialogsätzen, was zum einen eine große Freiheit den Illustratorinnen und Illustratoren ermöglicht, aber zum anderen natürlich auch bedeutet, dass die da sehr viel Eigenes reinbringen müssen. Denn es ist so ein Kammerspiel, spielt in einem Zimmer und die haben eigentlich fast filmische Einstellungen gefunden, um eben dieses riesengroße Nashorn unter dem Bett hinter der Lampe, an der Decke, wo auch immer zu verstecken. Und als ich dieses Storyboard zum ersten Mal gesehen habe, war ich vollkommen hin und weg, denn ich hätte mir nicht träumen lassen, dass diese Geschichte auf diese Art und Weise lebendig wird. Und die Farben, die kamen dann später dazu und haben sich irgendwie so ganz organisch ergeben. Denn dieses Nashorn, muss man sagen, ist blau, also ist ein blaues Nashorn. Und ich hätte mir bestimmt nie ein blaues Nashorn vorstellen können. Und jetzt kann ich mir gar keine andere Farbe mehr vorstellen.
Und es macht auch den Erwachsenen Spaß, dieses Buch zu lesen, was ja auch vielleicht ein bisschen die Idee ist, dass man sich nicht so langweilt, wenn man den Kindern was vorliest, nicht?
Genau, ganz genau. Ja.
Noemi Schneider, danke schön für dieses Gespräch in Deutschlandfunk Kultur und alles Gute nach München.
Vielen Dank, Ihnen auch.
Das Buch Ludwig und das Nashorn von Noemi Schneider und Golden Kosmos ist beim Nord-Süd-Verlag erschienen und es kostet 18 Euro. Salman Rushdie ist sicher einer der bekanntesten Schriftsteller der Welt, aber leider nicht nur wegen seiner Romane, sondern weil er seit Jahrzehnten von religiösen Fanatikern verfolgt wird. 1989 hatte der damalige iranische Revolutionsführer Ayatollah Khomeini dazu aufgerufen, den Schriftsteller zu töten. Im vergangenen Jahr wäre das einem Attentäter bei einer Lesung fast gelungen. Rushdie wurde schwer verletzt und ist seitdem auf einem Auge blind. Gerade hat er seinen neuen Roman veröffentlicht, Victory City, und Antje Passenheim hat ihn in New York getroffen.
Can you type?
Not very well because of the lack of feeling in the fingertips.
Seine Hand will nicht mehr gut schreiben. Er hat nur noch wenig Gefühl in den Fingerspitzen. Doch Salman Rushdie kann inzwischen darüber reden. Seit dem Anschlag im vergangenen August hatte er das nicht getan, bis sein neuer Roman im Februar in den USA herauskam. Rushdie kam wieder hervor, mit Hilfe eines befreundeten Journalisten des Magazins New Yorker. David Remnick fragte ihn, wie er die Messerattacke verarbeitet hat.
And up around here, the right side of my face, there was a lot there. There were chest wounds. And the liver was injured.
Die großen Verletzungen habe er über der rechten Wange, hatte Wunden in der Brust und der Leber, sagt Rushdie. Eine der bösesten Folgen des Anschlags zeigt der lächelnde Rushdie auf einem Foto, das er auf Twitter postet. Ein Sonnenbrillenglas verdeckt darauf das rechte Auge. Durch den Angriff hat Salman Rushdie es verloren. Er habe versucht, nicht in die Rolle eines Opfers zu gleiten, gesteht der 75-Jährige in Auszügen des Interviews im Radiosender NPR.
I've tried very hard not to adopt the role of a victim.
Sonst würde er doch da sitzen und sich fragen müssen, warum jemand mit einem Messer auf ihn eingestochen habe. Rushdie sagt allerdings auch, das tue er oft.
Which I do sometimes think. It hurts. It hurts.
Und auch, dass es ihm wehtut. Nicht nur körperlich. Einen Stich hat dieses Messer seines Angreifers Rushdie auch in die Seele gegeben. Die Waffe eines 24-Jährigen, der mutmaßlich tat, was der ehemalige iranische Religionsführer Khomeini 1989 mit einer Fatwa gegen Salman Rushdie forderte. Den Autor für seine Gotteslästerung im Buch Die satanischen Verse zu töten. Lange war Rushdie untergetaucht, bis er in den 1990er Jahren nach New York zog und dort allmählich wieder der Freiheit vertraute, ein Leben fast ohne Sicherheitsmaßnahmen führte. Diesen Trotz habe Rushdie beibehalten, sagt Remnick.
I think he is as defiant now as he was.
Er ist jetzt so trotzig wie zur Hochphase der Fatwa, obwohl die offensichtlich ja nie vorbei war. Er ist entschlossen, weiterzuschreiben. Er ist wieder glücklich verheiratet. Er tut das Beste, was er kann. Aber ohne Frage hat er einen hohen Preis gezahlt. Rushdie spricht selbst von einem posttraumatischen Stresssyndrom, das der Angriff in einer Bildungseinrichtung in Upstate New York bei ihm ausgelöst hat. Doch eins will er nicht.
But what I don't think is, that's what I want people reading the book to think.
Die Leute sollten das Buch nicht aus Mitleid lesen, sondern weil sie die Geschichte lesen wollen.
Want to know what happens next and you know to read a book.
Darum muss sich Rushdie erstmal keine Sorgen machen. Der Roman, den der indisch-britische Schriftsteller wenige Wochen vor dem Anschlag fertiggeschrieben hatte, wird seit Wochen in den USA quer durch die Kritiken gefeiert als feministischer Roman, und dafür ist Rushdie nicht unbedingt bekannt gewesen. Victory City ist die Geschichte des indischen Waisenmädchens Pampa Kampana. Sie erhält von einer Göttin übernatürliche Kräfte und gründet die Stadt Bisnaga, deren Name übersetzt Stadt des Sieges heißt. All ihr Handeln beruht auf der großen Aufgabe, die ihr die Göttin gestellt hat. den Frauen eine gleichberechtigte Rolle zu geben, sagt auch New Yorker Autor Remnick.
It's interesting. Salman Rushdie, like any number of other writers.
Es ist interessant, Salman Rushdie ist wie andere männliche Schriftsteller schon dafür kritisiert worden, dass er nicht feministisch genug ist. Ich denke, das hier ist ein klar feministisches Buch. Die Heldin, die die Geschichte erzählt, ist eine Frau, die zumindest vorübergehend die Patriarchie besiegt.
At least marginally or at least temporarily defeats what we now call the patrimony.
Eines seiner stärksten Bücher in den vergangenen 20 Jahren, sagt Remnick. Ein unbewusst versetzter Hieb auch gegen das iranische Regime, in dem seit Monaten Frauen für mehr Rechte demonstrieren. Ein Buch, mit dem sich Salman Rushdie, wie schon so oft, als Kämpfer für Meinungsfreiheit und künstlerische Freiheit macht. Dieses Buch stehe für sich allein, meint auch die befreundete Filmemacherin Deepa Mehta.
I'm so happy that I read the book before the attack.
Ich bin so froh, dass ich das Buch vor dem Anschlag gelesen habe und dann nochmal danach. Natürlich habe ich gedacht, ja, das ist ironisch, was passiert ist, aber niemals habe ich gedacht, dass das Buch dadurch an Bedeutung gewonnen hat. Es war schon vorher so stark, denn es ist brillant.
It was as powerful as it ever was. Because it was brilliant.
Auch wenn es sonst nicht die Art des Autors mit dem nicht ganz kleinen Ego ist. Rushdie ist aus verschiedenen Gründen nicht persönlich mit seinem Buch auf Tournee. Doch eins, sagt der Autor, habe die Veröffentlichung in ihm ausgelöst. Er sei zurück.
I'm here now.
Ich bin damit fertig geworden, weil ich nicht zurück, sondern nach vorne geschaut habe.
I've always been one of the ways in which I've dealt with this whole thing is to look forward and not backwards. What happens tomorrow is more important than what happened yesterday.
Was morgen passiert, ist wichtiger als das, was gestern war,
sagt Salman Rushdie. Und sein neuer Roman Victory City ist auf Deutsch bei Penguin erschienen. Übersetzt hat das Buch Bernhard Robben und es kostet 26 Euro.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Eine Coming-of-Age-Geschichte aus der unmittelbaren Nachwendezeit erzählt der Schriftsteller Felix Stephan in seinem Roman Die frühen Jahre. Das ist ja ein historischer Zeitraum, an dem sich schon so einige Autoren abgearbeitet haben, oft indem sie Außenseiter und Dissidenten in den Blick genommen haben. Elke Schlinsog hat jetzt dieses Buch gelesen und ich bin gespannt, ob das auch so ist. Wie ist es bei Felix Stephan? Macht er das anders?
Der macht es wirklich vollkommen anders. Also hier sind es eben nicht die Außenseiter und nicht die Aussteiger auf Sylt, wie sie Lutz Seiler bereits beschrieben hat, und auch all die wilden, haltlosen Teenager, die Clemens Meyer mal in den Blick genommen hat. Und auch kein Clown oder Schelm ist dabei von Ingo Schulze. Felix Stephan, der richtet seinen Blick auf eine ganz andere Seite. Er schaut auf die Staatstreuen, auf die buchstäblich Angepassten. Und ich habe dieses Buch wirklich als Nahaufnahmen aus dem Inner Circle der DDR gelesen. Das sind so detailreiche Innenansichten eines untergehenden Landes aus Regimesicht, die ich selbst noch nicht kannte. Und das fängt ja am Anfang gleich ein mit einem sehr, sehr bewegenden Bild, mit einer Szenerie. Da sitzt die Familie des Erzählers im Haus der Großeltern und verbrennt vor dem Ofen und in dem Ofen eine Stasi-Akte der Familie nach der nächsten, die fällt rein. Und diese Situation, der Großvater ist strammer Offizier und Geheimdienstler, der hat also rechtzeitig dafür gesorgt, dass alle Spuren verwischt werden. Diese Szenerie, die der Junge beobachtet, ist ja ein Coming-of-Age-Roman von Schuld und Verrat, die jetzt zum Greifen nahe sind. Diese Stimmung, die bleibt den ganzen Roman über.
Hat er denn da quasi seinen eigenen biografischen Hintergrund verarbeitet? Oder was, denken Sie, ist so die Motivation, sich, und woher kennt er sich überhaupt so gut aus da in dieser Szene?
Na, ich glaube, er weiß einfach, wovon er spricht, der Autor und Journalist. Das ist ja die Welt, in der er aufgewachsen ist. Er ist 1983 in Ostberlin geboren und gehört ja zu dieser Generation, die einerseits noch diese ostdeutsche Schulschrift lernen in der Schule, aber zum ersten Schultag bei der Einschulung kein blaues Pioniertuch mehr tragen. Also in diesem im Vakuum, in dieser Zwischenwelt hält sich auch seine Geschichte auf. Und dass so wenig über dieses Gros der Ostdeutschen erzählt wurden, die eben doch angepasst lebten oder zum Teil in die Diktatur mit reinmischten, das wollte er ausgleichen mit diesem Coming-of-Age-Roman.
Und jetzt ist das ja, wenn ich es richtig verstanden habe, auch aus der Sicht des Jungen, also des Teenagers, erzählt. Sowas kann ja ganz schön in die Hose gehen. Wie ist denn das hier?
Ja, das dachte ich auch, aber das ist ein starker junger Erzähler. Das ist eine zerrissene Figur zwischen Thälmann und Trauma, kann man so sagen. Und er beschreibt das in einem sehr durchziehenden, klaren Stil. Er beschreibt sich selbst, dieser Junge, als Kind des Sozialismus, dass er mit strammen Eltern aufgewachsen ist im Osten Berlins. Die gehörten ja zu einer speziellen Spezies, nämlich zur Nomenklatura der DDR. Und eigentlich hätten sie glänzende Karrieren vor sich gehabt, bis dann eben mit dem Mauerfall, mit den Öffnen der Grenzen für sie die ganze sozialistische Welt zusammenbricht und damit auch all das, woran sie glaubten. Es ist eigentlich eine Familie unter Schock und das macht es so interessant. Es ist ja eigentlich ein Mehrgenerationen-Roman, obwohl es diese Coming-of-Age-Geschichte ins Zentrum setzt. Für diese Familie fällt die Mauer immer wieder in Endlosschleife, so muss man sich das vorstellen. Und deswegen erleben wir dieses Buch mit inneren Verwüstungen, die beschrieben werden, wie dieser Junge, der eigentlich ganz normal aufwachsen will, natürlich erst recht ganz anders sein will als seine Eltern. Er will nicht so sprechen wie sie, er will nicht so aussehen wie sie und er will erst recht nicht so denken wie sie. Das ist deswegen eine ganz andere Coming-of-Age-Geschichte, die wir vielleicht schnell im Kopf haben. Und ich finde das interessant, wie sich er da durchkämpft. Erst recht will er auch nicht mal so sein wie seine Mutter, obwohl die tapfer als Lehrerin unter Westdeutschen versucht, sich durchzuboxen und sich mit einem neuen Leben, mit Dauerkonzertkarten sozusagen neu zu definieren versucht. Der Vater, der überhaupt keinen Anschluss findet, nachdem er lange arbeitslos war, er schämt sich, der Junge, dafür, dass er eigentlich eine Demütigung erlebt des Abstiegs seines Vaters. Und klar, wir haben diese Orientierungslosigkeit in Nachwendegeschichten schon oft beschrieben bekommen, aber mit welcher Scham sie hier nachwirken und mit welchem eingepflanzten Selbstzweifel, also in die nächste Generation hinein, das habe ich hier neu gelesen.
Also tatsächlich was Neues und offenbar ja auch die Atmosphäre dieser Zeit sehr gut eingefangen. Ist das denn, das ist ja auch was, was uns auch nächste Woche noch beschäftigen wird, diese ganze Thematik in all ihren verschiedenen Facetten, nicht? Da auf der Leipziger Buchmesse haben wir da ja quasi fast einen Schwerpunkt dazu.
Ja, also ich finde es ganz interessant, dass in diesem Bücherfrühling ja wiederholt, nach 30 Jahren durchatmen, viele Titel zu diesem Thema erscheinen, die DDR von vielen Facetten aus gesehen werden. Clemens Mayer hat auch ein wunderbares Büchlein vorgelegt, so eine Art Literatursoap über den wilden Osten. Auch der wird bei uns bei der Messe sein. Aber ich freue mich eben, dass Felix Stephan bei uns ist. Ich bin ganz gespannt, wie er selbst darüber berichtet. Der wird am Messefreitag bei uns in der Lesart auf der Bühne stehen. Denn so viel Verklemmtheit und Enge in der DDR, wie er sie beschrieben hat, habe ich so noch nicht gelesen und bin ihm dankbar dafür, wie verstörend gut er es festgehalten hat. Und das zusammen mit einer Autorin, Julia Schoch, die Potsdamer Autorin, die auch auf der Bühne sein wird, die auch eine Liebesgeschichte einer Nachwendezeit geschrieben hat, aber gar nicht so detailreich auf die DDR-Geschichte eingeht, immer nur so nebenbei. Da bin ich sehr gespannt, wie diese Stimmen diesen Gesamtklang dieses DDR-Fortsetzungsromans sozusagen weiterschreiben.
Elke Schlinsog hat uns erzählt, wie Felix Stephans Roman ist, die frühen Jahre erschienen. Ist er im Aufbau Verlag, 255 Seiten hat das Buch und es kostet 22 Euro.
Straßenkritik.
Ich bin Karin Pongratz, ich bin in Schumhausen geboren, bin 51 Jahre alt und ich lese gerne wahre Begebenheiten. Und das ist das Buch Die Nachtigall von Christine Hanna. Da geht es um Krieg. Eine von zwei Töchtern, die hat die Leute praktisch, die wo immer in so KZs gekommen sind oder die, wo normalerweise das Todes waren, hat die praktisch in Sicherheit gebracht. Und am Ende ist sie doch aufgeflogen und hat ihr Leben für andere geopfert. Ich kann es gar nicht so wiedergeben, aber ich sage jetzt mal, es ist ein ganz tolles, spannendes Buch und man könnte es eigentlich an einem Sitz lesen. Das ist zwar schwer zu lesen, weil es ja eine wahre Begebenheit ist, weil man damit konfrontiert wird, sich damit auseinanderzusetzen, aber im Endeffekt denke ich mal, hat sich's gut auf den Punkt gebracht, dass man einmal sieht, dass das Leben auch andere Seiten hat, als nur die schönen Seiten.
Karin Pongratz liest in Schrobenhausen den Roman Die Nachtigall von Christine Hanna, übersetzt von Carolina Fell, erschienen beim Aufbau Verlag als Taschenbuch für 12 Euro. Nächste Woche findet ja nach 3 Jahren Corona-Pause wieder die Leipziger Buchmesse statt. Und da wird gleich zum Auftakt am 26. April der Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung verliehen. Und zwar an die in Moskau geborene Schriftstellerin Maria Stepanova. Sie ist eine der wichtigsten Schriftstellerinnen ihres Landes und zurzeit lebt sie in Berlin. Gerade ist ein neuer Lyrikband von ihr erschienen, Winterpoem 2021. Und darin kommt die Pandemie einem fast vor wie ein Vorspiel zum russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Thomas David hat Maria Stepanova in Berlin besucht und mit ihr über ihr Werk und das Leben im Exil gesprochen.
Stepanova geht die Königsallee entlang. Auf dem Weg zu ihrer Lektorin erzählt sie, wie sie im Februar 2022 den russischen Angriff auf die Ukraine erlebte.
Wir kommunizierten nicht mit der Außenwelt, aber natürlich hatten wir Facebook und die Gerüchte waren in der Luft. Nach Putins Rede herrschte Klarheit. Eine Menge pseudohistorischer Müll. Der Versuch, die ukrainische Geschichte auf seine eigene imperialistische oder altsowjetische Weise zu erzählen. Ich erinnere mich lebhaft an das Gefühl der Scham. Wir sind es gewohnt, dass der Staat die Sprache der Macht benutzt, die grobe Macht der Geheimdienste und der Armee, die Gewalt. Aber wenn Putin versucht, sich der Sprache der Kultur zu bedienen, dann ist das ein so schwacher Versuch, dass man sich für alles schämen muss. Sogar für die Sprache, in der er spricht.
Such a weak attempt that it makes you feel ashamed, well, of everything, even of the language she speaks in.
Die russische Schriftstellerin Maria Stepanova war das. Nächste Woche wird sie mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung ausgezeichnet. Und mehr über sie und von ihr können Sie heute ab 19.30 Uhr hören in unserem Zeitfragen-Feature. Kriminalromane sind ja meistens ziemlich scharfe Spiegel gesellschaftspolitischer Zustände und für die Bücher des französischen Schriftstellers Jérôme Leroy trifft das besonders zu. In seinen beiden letzten Büchern hat er die Verbindungen der äußersten Rechten mit dem französischen Staat analysiert und in seinem neuen Buch Die letzten Tage der Raubtiere seziert er jetzt die Mitte des politischen Spektrums. Unser Krimi-Experte Thomas Wörtje weiß noch mehr über dieses Buch.
Neue Krimis.
Jérôme Leroys neuer Roman, Die letzten Tage der Raubtiere, der verschiebt die Realitäten des Jahres 2021, genau konkret datiert, so um ein paar Kästchen so auf dem Millimeterpapier der Realitäten. Frankreich hat gerade eine neue Corona-Variante. Es gibt eine unfassbare Hitzewelle, es gibt Tausende von Toten, es gibt Waldbrände. Terroranschläge sind an der Tagesordnung. Gewalt auf der Straße wächst, Wirtschaft ist im Sinkflug und die Reichen, die bunkern sich in ihren schicken Villen und Gehöften ein. Und jetzt, zu allem Unglück, hat die Präsidentin der Republik, Nathalie Séjard, das ist ein fiktives Äquivalent natürlich von Emmanuel Macron, ist total ausgebrannt, möchte lieber mit ihrem jüngeren Liebhaber Sex haben und nicht mehr kandidieren. Und jetzt brechen die Diadochenkämpfe aus. Es sind hauptsächlich zwei Diadochen, die sich gegenseitig bekämpfen und die gleichzeitig die ganz Rechten raushalten wollen. Der alte Bullist und Reaktionär, der Innenminister Bosillon und der grüne Umweltminister Manerville, die sich beharken und der alte knorzige Beauzon schreckt vor überhaupt nichts zurück in diesem Machtkampf. Es gibt False Flag Aktionen, es gibt Massaker, es gibt politische Morde, links und rechts fallen die Leichen an und im Mittelpunkt und als Sympathieträgerin und als emotionaler Angelpunkt steckt Clio. Das ist die junge, schöne Tochter des grünen Amtsanwärters. Und die wird natürlich bedroht, um Papi manipulierbar zu machen. Und so geht das fröhliche Töten weiter. Wenn diese ganzen Machinationen und Intrigen jetzt so ein bisschen verworren rüberkommen, dann gibt's eine Ordnungskraft. Und diese Ordnungskraft ist die Prosa von Jérôme Leroy. Das heißt, seine Inszenierung, dieses Chaos. Und die ist einfach nur bösartig. Leroy ist ein bekennender Linker, das ist klar. Aber er führt hier die politische Klasse, die Raubtiere, in ihrer Agonie so richtig vor. Das ist maliziös, das ist lakonisch, das ist spöttisch. Das schreckt vor keiner Geschmacklosigkeit zurück. Das ist also großartig, wunderbar unterhaltsam gemacht. Sehr grausam unterhaltsam nachgerade. Also wirklich ein ganz großer Wurf. Und wehe, wenn diese Raubtiere weiterhin in Amt und Würden bleiben, dann sehe ich schwarz für La Grande Nation.
Jérôme Leroy, die letzten Tage der Raubtiere aus dem Französischen, hat das Buch Cornelia Wendt übersetzt. Es ist bei Nautilus erschienen und auf Platz 8 unserer Krimi-Bestenliste, die Sie auf unserer Website finden.